Gefahr im Verzug, das ist der Titel einer Aufsichtsbeschwerde gegen die Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts, die der Biologe und Autor Dr. Jürgen Kirchner am 12. Oktober an Gesundheitsministerin Nina Warken gerichtet hat. Es geht darum, dass das Paul-Ehrlich-Institut 2 sehr große und valide Kohortenstudien zur Impfstoffsicherheit von mRNA und anderen Genimpfstoffen ignoriert, obwohl es gesetzlich dazu verpflichtet ist, diese zu berücksichtigen. Eine dritte Studie belegt zudem einen mechanistischen Zusammenhang zwischen Impfungen und Genimpfstoffen und der erhöhten Anzahl von Krebsfällen. Die Studien zeigen, dass die öffentliche Sicherheit dadurch in noch nie dagewesener Weise gefährdet wird. Er nennt die Ergebnisse der Studien erschreckend. Dr. Jürgen Kirchner hat jahrelang Expertise als Mitarbeiter in der Pharma- und Biotech-Branche und setzt sich heute kritisch mit Sicherheit von Impfstoffen und Pharmakovigilanz auseinander. Heute spricht er in Mensch und Medizin über diese Aufsichtsbeschwerde. Ich grüße Sie, Herr Kirchner.
Ich grüße Sie auch.
Herr Kirchner, um welche Studien handelt es sich?
Also, es geht in allererster Linie um eine brillante Studie aus Italien. Die wurde bereits im März 2020, also nur wenige Monate nachdem die Covid-19-Krise begonnen hatte, aufgesetzt und von einer Ethikkommission genehmigt. Das heißt, der Prüfplan lag fest, die Auswertung lag fest. Und derjenige, der diese Studie hauptsächlich verantwortet, Lamberto Manzulli, ein italienischer Forscher, gehört zur absoluten Top-Klasse von Forschern, die solche Dinge machen. Das ist eine Kohortenstudie, die hat untersucht, ob die Covid-Impfstoffe auf die Häufigkeit von Krebshospitalisierungen, also wie häufig Menschen wegen Krebs ins Krankenhaus kommen, ob das von den Covid-Impfstoffen abhängt oder nicht. Und dazu wurde die gesamte Bevölkerung der Provinz Pescara ab einem Lebensalter von 11 Jahren einbezogen. Und zwar sind das 300.000 Menschen. Und das ist unglaublich. Eine solche Studie im Zusammenhang mit Arzneimittelsicherheit ist mir nicht bekannt, dass es die noch woanders zu einem anderen Thema gegeben hätte, weil diese Studien sind sehr aufwendig und sehr teuer. Und da die Studie schon aufgesetzt wurde, bevor überhaupt der erste Proband mit Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft wurde, ist das natürlich eine Studie, die man sehr ernst nehmen muss. Und das Schockierende ist, dass diese Studie belegt hat, dass 23% höhere Krebshospitalisierungen in der Gruppe der Geimpften auftraten und davon unter anderem 54% mehr Brustkrebsfälle. Das ist spektakulär, weil wenn man das sich mal von der statistischen Seite her betrachtet, dann bedeutet das, von 3 geimpften Frauen, die Brustkrebs entwickelt haben, hat es eine nur deshalb bekommen, weil sie mit einem Covid-Impfstoff geimpft wurden. Und dann gibt es noch die zweite Studie. Das ist eine Studie aus Korea. Die ist erst nachträglich aufgesetzt worden. Die hat auch nur ein Jahr Beobachtungszeit. Und die liefert Hinweise, ist aber nicht derart valide wie die erste Studie, die ich Pescara-Studie nenne. Und zwar kam da auch erhöhte Krebsraten heraus. Die waren da nicht so hoch, weil es ja nur ein Jahr Beobachtungszeit war. Und in Südkorea, wo die Studie durchgeführt wurde, sind auch die Lebensumstände anders, sodass die Krebsinzidenzen ganz andere sind als in Europa. Aber auch diese Studie beruht auf sehr vielen Datensätzen, nämlich 8,4 Millionen Datensätzen von Krankenversicherten aus Südkorea. Und diese Studie hat das bestätigt.
Die dritte Studie, die ich erwähnt hatte, ist von Speicher und Kollegen. Was sagt diese aus?
Ja, die dritte Studie, die belegt den Mechanismus mit hoher Wahrscheinlichkeit, warum es zu dieser erhöhten Krebshospitalisierungsrate gekommen ist. Und zwar belegt diese Studie in vorher noch nicht vorliegender Präzision und Umfang hinsichtlich Validierungsexperimenten die DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen, also dem Impfstoff von BioNTech und dem von Moderna. Und zwar insbesondere bei dem Impfstoff von BioNTech wurde auch nachgewiesen, dass eine bestimmte DNA-Sequenz in sehr großen Mengen vorhanden ist in dem Impfstoff. Das ist der sogenannte SV40 Promoter Enhancer. SV40 ist die Bezeichnung des Virus. Und diese Sequenz, die hat in der Gentechnologie die Funktion, nahegelegene Gene stark zu aktivieren. Das heißt, wenn diese Sequenz in der DNA sich befindet, werden benachbarte Sequenzen stärker abgelesen und führt zu Proteinproduktion, wie es natürlicherweise nicht vorkommt. Und von dieser Sequenz ist bekannt, dass sie krebserregend ist. Und deshalb ist davon auszugehen, dass dieser Zusammenhang besteht.
Wie gesichert sind denn die Ergebnisse dieser Studien?
Ja, also die Pescara-Studie, da habe ich mir die Statistik sehr genau angeguckt und da muss ich sagen, ich hätte gar nicht geglaubt, dass es möglich ist, etwas mit solcher Präzision überhaupt aufzusetzen. Und das spricht eben auch für die Befähigung von Lamberto Manzoli, der diese Studie entwickelt hat mit seinem Team. Es sind natürlich sehr viel mehr Personen beteiligt in der Studie, aber er ist der Mastermind, ja, hinter dieser Studie. Und ich halte diese Studie für nicht widerlegbar. Es ist allerdings entscheidend zu wissen, dass Kohortenstudien immer nur belegen, dass es in den Gruppen zu unterschiedlichen Effekten kommt. Der Zusammenhang der Effekte, also Krebshospitalisierung und Impfstoff, muss dadurch belegt werden, dass man andere Konstellationen ausschließt. Auch das hat diese Studie in erstaunlichen Umfang getan. Und das Entscheidende ist aber am Ende, dass man einen Mechanismus hat, dem man diesen Zusammenhang zugrunde legen kann. Und das sind eben die DNA-Verunreinigungen. Und das muss natürlich professionell von den Behörden aufgearbeitet werden. Aber das findet leider bisher nicht statt.
Obwohl es sich natürlich um gravierende Alarmsignale handelt und das Paul-Ehrlich-Institut muss als zuständige Behörde gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen umgehend durchführen, was es nicht tut, wie Sie gerade erwähnt haben. Deshalb haben Sie die Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Welche Maßnahmen müssten denn das sein, die das Paul-Ehrlich-Institut einleiten müsste?
Ja, zuallererst wäre eine Marktrücknahme dieser Impfstoffe erforderlich. Das heißt, man kann doch keinen Menschen mit einem Impfstoff behandeln, der im Verdacht steht, in dermaßen großem Umfang Krebs zu verursachen. Also das ist eine ganz klare Geschichte, dass es hier ein Ruhen der Zulassung geben muss. Außer dem Ruhen der Zulassung muss natürlich auch genau geklärt werden, wie die genauen Zusammenhänge sind auf wissenschaftlicher Ebene, was es noch für Studien gibt, was man noch für Studien machen könnte, um das genauer zu evaluieren. Aber das Entscheidende liegt auf dem Tisch und das ist die Pescara-Studie und das ist die Korea-Studie, die die Pescara-Studie bestätigt.
Haben Sie denn schon eine Antwort bekommen von Ministerin Warke?
Nein, leider ist keine Antwort gekommen. Die Frist ist abgelaufen und es gibt eine einzige Antwort und zwar aus dem Bundeskanzleramt. Dort hatte ich den Fall auch vorgelegt, dass also das Paul-Ehrlich-Institut nicht reagiert auf diese Studien und die Antwort ist einfach nur, zuständig ist das Paul-Ehrlich-Institut. Ja, natürlich ein etwas längerer Satz, aber das ist alles, ja, dass ich mich eigentlich darüber beschwert habe, dass das Paul-Ehrlich-Institut nichts macht. Das wurde vollkommen ignoriert. Und das spricht doch sehr dafür, dass hier was vertuscht wird. Also ich spreche davon, dass hier ein Schweigekartell besteht. Keiner in der Politik redet darüber und vor allen Dingen auch die großen Medienhäuser in Deutschland berichten auch nicht, obwohl ich umfassend darüber informiert habe. Selbst der Spiegel, der eine Ethikkommission hat, reagiert nicht, also auch nicht diese Ethikkommission. Und wenn ich falsch liegen würde mit meiner Beschwerde, dann hätte man mir mit Sicherheit geschrieben, dass ich aus den und den Gründen falsch liege. Aber genau das hat man nicht gemacht. Das heißt, es geht hier darum, ein politisches Erdbeben zu vermeiden, weil das ist die klare Konsequenz daraus, dass man in der Corona-Krise die Menschen gezwungen hat, ausgerechnet diese Genimpfstoffe sich verabreichen zu lassen. Allen voran in Deutschland zumindest, aber auch in anderen Ländern. Der BioNTech-Impfstoff, der dieses SV40-Teilstück an DNA enthält, was nachweislich Krebs erregt.
Im September diesen Jahres haben Sie die Neuauflage Ihres Buches geprüft und bestätigt, DNA-Verunreinigungen im mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech und was Sie uns sagen, veröffentlicht. Wurde über dieses Buch berichtet und welche weiteren Erkenntnisse zeigen Sie darin auf?
Ja, auch dieses Buch wurde nicht berücksichtigt. Darin zeige ich sehr detailliert auf den Hintergrund zu den DNA-Verunreinigungen, was die letztendlich bedeuten und was sie bewirken. Dabei gehe ich auch auf die Pescara-Studie ein und auf die Studie von Speicher, Rose und McKernan, die im September erschienen ist. Und da ist ganz wichtig, die Zusammenhänge zu betrachten, auch mit der politischen Landschaft, wie das zusammenhängt. Aber was ich in das Buch auch reingenommen habe, sind Themen aus vorangegangenen Büchern, nämlich insbesondere, dass die mRNA-Impfstoffe Entzündungen auslösen, die fatale Folgen haben können. Es gibt dazu eine Publikation des Dresdner Pathologen Michael Mörz. Der hat einen Fall berichtet, in dem ein Mensch gestorben ist und bei der Obduktion hat sich herausgestellt, dass sowohl im Gehirn wie auch im Herzen schwere Infektionen nachzuweisen waren. Und das kommt normalerweise nicht vor, weil Infektionen im Gehirn und Infektionen im Herz haben vollkommen unterschiedliche Mechanismen normalerweise. Michael Mörz konnte aber zeigen, dass in beiden Organen in den Bereichen der Entzündung das Spike-Protein produziert wurde. Das konnte er nämlich nachweisen, dass da das Spike-Protein sitzt. Und das ist so zu erklären, dass der Impfstoff sich über die Blutbahn ins Gehirn und ins Herz eingelagert hat und dort die Zellen quasi mit der mRNA infiziert hat, sodass die Spike-Protein produzieren und der Körper hat auf dieses Spike-Protein so reagiert, dass sich das Gewebe entzündet hat. Also dieser Patient hat, was es in der Wissenschaftsgeschichte vorher meines Erachtens noch nie gab, gleichzeitig eine hochgefährliche Gehirnentzündung und eine hochgefährliche Herzentzündung gehabt. Und das hat es vorher noch nie gegeben. Und diese Zusammenhänge sind in meinem Buch auch ausführlich dargestellt. Die sind auch sehr wichtig für das Verständnis, mit was man es hier überhaupt zu tun hat.
Können denn Geschädigte der geschilderten Erkrankungen Entschädigungsansprüche geltend machen? Und an wen sind diese zu richten?
Man kann, wenn man geschädigt wurde durch ein Arzneimittel, immer eine Klage einreichen. Das Problem hier ist jedoch, dass die Gerichte regelmäßig solche Klagen abweisen, weil der Zusammenhang einer Schädigung mit dem Impfstoff ist sehr, sehr schwer zu führen. Der muss aber geführt werden, um Erfolg zu haben. Ich habe dann nachgeforscht, was es für Alternativen geben könnte, was das deutsche Rechtssystem noch hergibt und bin auf den Paragraphen 314 des deutschen Strafgesetzbuches gestoßen. Ich nenne diesen Paragraphen den Brunnenvergifter-Paragraphen, weil der seinen Ursprung darin hat, dass früher das Vergiften eines Brunnens eine mit Todesstrafe belegte Tat war. Und in den vergangenen Jahrzehnten hat sich dieser Paragraph auch erstreckt auf Verbrauchsgüter, die vergiftet wurden. Also das klassische Beispiel ist, dass ein Erpresser eines Supermarktes behauptet, er hätte Babynahrung vergiftet. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist er durch diese Paragraphen schon schuldig eines schweren Verbrechens. Es dreht sich die Beweislast auch um. Also wenn eine Schädigung mit einem Produkt eintritt, was vergiftet wurde, dann muss derjenige, der die Vergiftung bewirkt hat, nachweisen, dass die Schädigung nicht daher kommt. Und das ist meistens ausgeschlossen, weil wenn der Zusammenhang logisch besteht, kann man nicht nachweisen, dass es nicht daher kommt. Und das gilt hier natürlich auch. Abgesehen davon ist allein die Vergiftung schon die Straftat. Das heißt, jeder, der mit diesen Impfstoffen geimpft ist, kann allein auf der Basis der nachgewiesenen DNA-Verunreinigungen Schadenersatz einfordern, weil man versucht hat, ihn damit zu vergiften. Wenn jemand dann auch noch Impfschädigungen aufzeigen kann, dann ist das natürlich für den Schadenersatz, der erstritten werden kann, ganz essentiell, weil dann muss die Gegenseite nachweisen, dass es nicht durch diese Verunreinigung geschehen ist. Also da denke ich insbesondere an Krebspatienten, aber auch an Patienten, die beispielsweise das Spike-Protein langfristig bilden, ohne dass andere Proteine des SARS-CoV-2-Virus nachzuweisen sind. Das heißt, wenn nur das Spike-Protein da ist, kann es nicht vom Virus kommen, sondern kommt von der Impfung. Auch diese Patienten können meiner Ansicht nach sehr effektiv klagen.
Der Biologe und Autor Dr. Jürgen Kirchner über seine Aufsichtsbeschwerde an die Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts zur Sicherheit von mRNA und anderen Genimpfstoffen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Kirchner.
Ja, sehr gerne.